Unsicher sitzen Sie am Tisch. Angespannt und unruhig rutschen Sie auf Ihren Sitzen hinterher. Schließlich kommt es nicht oft vor, dass sich einer zu Ihnen setzt. Und jetzt hat sich Jesus zu Ihnen gesetzt, bei Ihnen Platz genommen, der, hinter dem alle Welt herläuft. Er, von dem Sie sagen, er sei der Sohn Gottes. Jesus sitzt bei Ihnen und will mit Ihnen essen. Mit Ihnen, die von allen nur als Zöllner und Sünder beschimpft werden. Ob Sie Jesus vertrauen können oder so geht es Ihnen durch den Kopf, erlebe ich gleich genau das, was ich sonst auch immer erlebe und werde auch von Jesus bloßgestellt. Hin und her gerissen sind Sie zwischen Hoffnung und der Angst, wieder verletzt zu werden. Nein, bitte nicht noch eine Enttäuschung. Bitte nicht noch eine Verurteilung. Gibt es denn keine Möglichkeit, einmal neu anfangen zu dürfen? Das ist Ihr tiefster Wunsch und deshalb haben Sie sich ja auch aufgemacht zu Jesus. Aber es ist, als ob Sie es geahnt hätten. Und Jesus zerreißt es fast das Herz. An der Ecke baut sich eine Menschentraube auf. Pharisäer, Schriftgelehrte, sie fangen an zu tuscheln, zu murren und herumzulästern. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Unsicher, bedrückt und beklommen sieht die Tischgemeinschaft dann zu Jesus. Aber was macht er jetzt? Steht er zu uns oder steht er doch auch auf und isst wie immer? Jesus steht auf, aber nicht um sich zu verabschieden, sondern um drei Gleichnisse zu erzählen. Zwei davon sind das Wochenevangelium für den heutigen Sonntag. Ich lese uns aus dem Lukasevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 10. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern, voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ein erstes, gefunden, weil du unendlich kostbar bist. Kennt ihr die Redensart, der taugt doch für keine 2 Cent? Wer das über einen Menschen sagt, der taugt doch für keine 2 Cent, zeigt, dass er ihn abgeschrieben hat. Vielleicht, weil er sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Oder weil er ein paar Dinge einfach nicht gebacken bekommt. Vielleicht auch, weil man sich mit diesem Menschen irgendwie schwer tut. Oder weil er irgendwie nicht so recht in unsere Vorstellung von Gesellschaft passen will. Die Redensart, der taugt doch für keine 2 Cent, besagt denn so viel, der taugt gerade mal noch für 1 Cent. Aber sich für 1 Cent abzurackern, das lohnt sich so wenig, wie sich mit solch einem Menschen abzugeben. Den als Zöllner und Sünder bezeichneten Menschen in unserem Text ist es so gegangen. Die taugen doch für keine 2 Cent, die Zöllner, die mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeiten und obendrein noch mit ihren hohen Zöllen Geld in die eigene Tasche wirtschaften. Die taugen doch für keine 2 Cent, die Sünder, die es nicht gebacken bekommen, die 10 Gebote zu halten. Doch ergreift Jesus das Wort. Jeder Mensch, der in euren Augen für keine 2 Cent mehr zu taugen scheint, sondern nur noch für einen einzigen, für den habe ich meine himmlische Herrlichkeit verlassen und bin Mensch geworden. Um diesen einen zu finden, zu suchen, zu finden und heimzubringen, darum habe ich mich aufgemacht. Und wir lesen in diesen beiden Gleichnissen vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze, dass Jesus so lange sucht, bis er es findet. Solches Suchen, bis er es findet, das sagt etwas über den Wert des Gesuchten aus. Ich meine, kein Mensch käme ja auf die Idee, ein Geldstück so lange zu suchen, bis es gefunden hat. Irgendwann, da stimmt einfach Aufwand und Ergebnis nicht mehr zusammen. Ich habe ja noch andere, also sei es drum. Aber Jesus rechnet nicht wie Banker seine Rendite in Prozenten aus. Ich meine, bei der Münze wären das ja immerhin noch 1 von 10, beim Schaf gerade mal noch 1 von 100. Und wenn man einen Menschen sieht im Gegenüber zu den unzähligen Menschen aller Zeiten und Weltgegenden, Renditewert eines Einzelnen doch gegen 0. Bei Jesus zählen nicht Prozente, sondern der Einzelne. Völlig unabhängig davon, wie andere oder wir uns selbst, ja, unseren gesellschaftlichen Wert einschätzen. Zugespitzt bei Jesus zählst du. Bei Jesus zählst du. Für dich hat er sich auf die Suche gemacht. Jesus hat mich gesucht und gesucht und gesucht. Und er hat nicht aufgehört zu suchen, so lange, bis er mich gefunden hat. Aber zum Glück hat er nicht früher aufgehört. Es ist nicht nur für Banker und Prozentrechner unbegreiflich, das ist ein Wunder. Mögen auch Menschen über uns sagen, der taugt doch für keine 2 Cent. So hören wir heute Jesus mit dem Vater und den Engeln im Himmel erwidern in Anlehnung an dieses Prophetenwort bei Jesaja: Du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen und ich hab dich lieb. Manchmal braucht sie aber auch gar nicht die anderen, die einem sagen, ah, der taugt doch für keine 2 Cent. Manchmal reden wir uns das ja auch selber ein. Ich kann es doch keinem recht machen. Warum musste es schon wieder schief gehen? Interessiert sich überhaupt jemand für mich und meine Probleme? Und vielleicht kommt dann auch die Frage, was bin ich eigentlich wert? Wenn du solche Gedanken kennst, dann lass dir von Jesus heute zusagen, du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen und ich hab dich lieb. Wir haben einen Herrn, der das Einzelne sucht, dich und mich, weil du kostbar und wertvoll bist und unser Herr dich lieb hat. Das erste, gefunden, weil du unendlich kostbar bist. Das zweite, gefunden, um mit Gott versöhnt zu werden. Ist Ihnen beim Lesen des Predigttextes aufgefallen, worüber sich denn die Pharisäer am Anfang des Textes ärgern und worüber sich die Engel im Himmel freuen? Es ist interessanterweise genau dasselbe. Greift man nämlich das Pharisäer-Zitat aus dem Kontext heraus, und tut mal so, als ob dieses Pharisäer-Zitat das heutige Losungswort wäre. Wir schlagen das Losungsbüchle auf und dann lesen wir nur diesen einen Satz. Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ah, ist doch wunderbar. Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Darüber freuen sich die Engel im Himmel und man versteht es nicht, weshalb die Pharisäer sich so ärgern. Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und mit diesem gemeinsamen Essen macht er deutlich, dass er sie annimmt. Das gemeinsame Essen ist in der Bibel nicht nur ein Ausdruck der Wertschätzung, sondern hat eine doppelte, zutiefst geistliche Dimension. Im Alten Testament zum Beispiel steht das gemeinsame Essen als Unterschrift für einen Bundesschluss. War zwischenmenschlich so, zum Beispiel bei Abraham und Abimelech. Sie beschließen miteinander einen Bund und dann essen sie gemeinsam. Und genauso war es auch zwischen Gott und seinem Volk Israel. Wir lesen in 2. Mose 24, dass Mose mit den 70 Ältesten zum Bundesschluss mit Gott auf den Berg Sinai hinaufsteigt und dann heißt es dort, sie schauten Gott und aßen und tranken. Mit einem gemeinsamen Essen wird ein Bundesschluss besiegelt. Ein weiterer Aspekt dieses Zusammenhangs, Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen, wird deutlich, wenn wir das dritte Gleichnis, das Jesus dann noch erzählt, hinzunehmen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater oder vom verlorenen Sohn. Und dort zeigt uns das gemeinsame Essen dieses gemästeten Kalbes. Der Vater nimmt den verlorenen Sohn an. Er isst mit ihm und mit seinem ganzen Haus und sagt damit, du gehörst zur Familie, du gehörst zu uns, du bist mein geliebtes Kind. Das gemeinsame Essen in der Bibel, ein Ausdruck der Zugehörigkeit zur Haus- und Familiengemeinschaft Gottes. Wenn Jesus als Sohn Gottes jetzt mit den Sündern und Zöllnern isst, dann sagt er ihnen damit zu, Gott nimmt dich an. Du gehörst zur Haus- und Familiengemeinschaft Gottes oder wie es Paulus formuliert, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Im Abendmahl führt Jesus diese beiden Linien zusammen. Die des Bundesschlusses und die der Haus- und Familiengemeinschaft. Beides verbindet Jesus, wenn er uns einlädt, von seinem Leib und von seinem Blut zu genießen. Und er sagt uns seinen ewigen Bund zu. Bundesschluss für die Ewigkeit. Und er sagt dir zu, du gehörst zur Hausgemeinschaft Gottes. Und dann schließt Jesus, ja interessanterweise, beide Gleichnisse mit diesem Satz. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Buße tun, was für ein Wort. Klingt irgendwie so schwer. Was ist gemeint? Zum einen hilft eine andere Übersetzung für Buße, Umkehr oder Heimkehr. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt. Trotzdem die Frage, wie geht das? Buße tun, umkehren. Spannend ist unser Gleichnis heute Morgen. Die Rahmenhandlung, die erzählt ja, dass sich hier Menschen aktiv aufmachen zu Jesus. Und Jesus ihr Leben anvertrauen, gespannt, was er jetzt draus macht. Also könnte man meinen, Buße ein aktiver Schritt. Die Gleichnisse besagen eigentlich aber das Gegenteil. Oder haben Sie schon mal eine Münze gesehen, die irgendwo so im letzten Sofaeck unten drunter liegt und plötzlich anfängt, sich aufzurichten? Und nach vorne rollt, so unter den Sofarand, mal kurz rechts und links guckt, dann zum Tischbein rüberrollt, das Tischbein hochrollt, über den Tisch rollt und genau in den Geldbeutel reinspringt, der da oben auf dem Tisch liegt. Oder bei den Schafen. So wenig ein einziges Schaf, das sich verlaufen hat, nach Hause findet. So wenig die Münze, die von sich aus unter dem Sofa hochkommt und in den Geldbeutel springt, auch wenn wir es gerne hätten gelegentlich. Wenn Jesus jetzt Umkehr mit diesen beiden Gleichnissen erklärt, dann sagt er damit, ja, Umkehr ist zu 100% eine menschliche Entscheidung und gleichzeitig zu 100% ein Geschenk Gottes. Mathematisch unmöglich, aber eine geistliche Realität. Umkehr heißt, sich aufzumachen zu Jesus. Heimzukehren ist ein aktiver Schritt. Komm heim zum Vater. Mach dich auf zum Vater und komm. Und dann zu entdecken, der Vater lädt nicht nur ein, sondern Er hat seinen Sohn Jesus gesandt, um dich heimzubringen und um dich heimzutragen, wie ein Hirte sein Schäflein auf seinen Schultern trägt, heim nach Hause. Gefunden, um mit Gott versöhnt zu werden. Ein drittes, gefunden, um andere nach Hause zu bringen. Der Urlaub neigt sich dem Ende entgegen und die Familie ist am Flughafen dabei, sich für den Heimflug einzuchecken. Als der Vater wie verrückt anfängt, die Koffer der Familie durchzuzählen und immer kribbeliger wird und dann zu seinem Bub meint, der blaue Koffer, ich glaube, wir haben den blauen Koffer im Hotel stehen lassen. Junge, lauf und guck, ob der blaue Koffer noch im Hotel steht. Der Bub springt los, wie von der Tarantel gestochen, und nach einer Dreiviertelstunde kommt er freudenstrahlend zurück. Der Vater sieht ihn schon entgegenlaufen und der Vater ruft ihm zu: Und, wo ist der Koffer? Ja, der steht tatsächlich im Hotel. Wie dankbar bin ich, dass Jesus es anders macht. Dass er nicht nur sucht und findet, ja, da steht er tatsächlich am Abgrund oder schon unten. Nein, sondern nach Hause bringt. Wir haben einen Herrn, der nicht nur sucht und findet und dann sagt Gutes, sondern der heimholt. Wenn Jesus uns von diesem Hirten und von jener Frau erzählt, die jeweils suchen, Zitat, bis sie's finden, und die das Gefundene dann ja auch nach Hause bringen, dann ist das schon auch eine Anfrage an unsere Halbherzigkeit. Der Hirte im Gleichnis lässt seine 99 Schafe stehen. Er lässt sein Tagesgeschäft stehen. Ein Hirte, der seine Herde zurücklässt, der legt seine Arbeit beiseite. Jesus sucht Menschen, die bereit sind, ihr Tagesgeschäft liegen zu lassen, stehen zu lassen, die Arbeit, den durchgetakteten Tag, die Freizeit und all das, was ihnen gerade wichtig ist, um den zu suchen, der sonst verloren geht. Jesus fragt nach Menschen, die suchen, bis sie es finden. Und nicht nach einer Stunde Gespräch am Gartenzaun aufgeben oder nach ein paar Wochen den Kontakt doch wieder einschlafen lassen, weil es mit der Lebensveränderung um 180 Grad ja doch nicht ganz so flutscht, wie er hofft. Umkehr ist mehr als ein Bekehrungsdatum. Umkehr ist oft ein langer Weg, auf dem unsere Treue gefragt ist. Unsere Geduld und unsere Ausdauer und unsere Liebe. Ich erinnere mich an ein Bilderbuch unserer Kinder, wo die Geschichte vom verlorenen Schaf erzählt wird. Und darin sieht man, wie der Hirte dieses Schäflein sucht und ihm nachläuft. Berge rauf, Berge runter, sengende Sonne, pralle Hitze. Und beim Anblick unter der Dornenhecke, als er das Schaf sieht und hineingrabbelt, sich die Arme aufkratzt. Das Einzige, was ihn vorangetrieben hat und bis zu diesem Ziel bringt, ist der Gedanke an dieses eine Schäflein, das ohne seine Hilfe dem Tod geweiht ist. Unter allen Umständen muss er es finden, um es auf seinen Schultern nach Hause zu tragen. Suchen und finden ist das eine. Das Gefundene nach Hause zu tragen, das Entscheidende. Ein letztes. Gefunden, um daheim zu sein. Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, und diese Frage will ich euch mitgeben, weshalb sagt Jesus, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ich meine, ich würde ja vermuten, die Mehrzahl von uns identifiziert sich am ehesten mit diesen 99 Schafen, die der Herr schon gefunden und nach Hause gebracht hat. Weshalb ist die Freude im Himmel anscheinend unterschiedlich? wo es doch bei den 99 genauso um Menschen geht, die ihre Heimat bei Gott haben, wie der eine, der jetzt dazukommt. Um diese Frage zu beantworten, hilft es uns, nach den beiden Gleichnissen weiterzulesen. Liest man nämlich alle drei Gleichnisse hintereinander, dann wird deutlich, die 99 beieinander gebliebenen Schafe entsprechen den 9 Münzen, die im Geldbeutel geblieben sind, dort, wo sie hingehören. Und beide zusammen, die 99 Schafe und die 9 Münzen, sie entsprechen dem einen Sohn, der im Gleichnis vom barmherzigen Vater beim Vater geblieben ist. Wenn man nun diesen Vater ansieht, zwischen seinen beiden Söhnen, dann wird deutlich, weshalb in unserem Bibelwort die Freude über das eine Schaf, das heimkommt, größer ist als über die 99 daheimgebliebenen. Nach Hause kommen und sein Leben Jesus zu übergeben, ist das eine. Aber das andere ist, daheim im Vaterhaus Gottes zu bleiben und zu leben, so dass es für unseren Vater im Himmel eine helle Freude ist. Die 99 gerechten Schafe, deren Gerechtigkeit darin besteht, eben daheim zu sein. Sie können von dem Älteren der beiden Söhne, der ja auch daheim ist, lernen. Auch zum Daheimsein gehört das kindliche Vertrauen, das immer wieder zum Vater läuft. Auch zum Leben beim Vater gehört es, diesen Vater voll kindlichem Verlangen zu bitten. Du, ich wünsche mir auch so sehr, dass du mir mal dieses gemästete Kalb schlachtest. Du hast doch eins im Stall, ich würde so gern mit meinen Freunden feiern. Schlachtest du es für mich? Ich weiß nicht, was dein gemästetes Kalb ist, aber dein Vater im Himmel hält ein gemästetes Kalb für dich im Stall bereit. Und er wünscht sich, dass du nicht draußen stehen bleibst, sondern du, der du daheim bist, zu den 99 Schafen gehörst, zu den 9 Münzen, die daheim sind, dort, wo sie hingehören, oder zum der ältere Sohn, dass du zum Vater kommst. Bitt ihn, dass er dir sein gemästetes Kalb für dich schlachtet. Unser Vater im Himmel hält es für dich bereit. Und so antwortet der Sohn, antwortet der Vater dem älteren Sohn: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Wann hast du deinen Vater im Himmel zum letzten Mal um ein gemästetes Kalb gebeten? Was für eine Zusage. Was mein ist, das ist dein. Und der Vater im Himmel freut sich, wenn du so zu ihm kommst und ihn so bittest und ihn bestürmst. Freude ist im Himmel über die, die es gerade auch zu Hause nicht verlernt haben oder es ganz neu wagen, zu ihrem Vater im Himmel zu laufen und ihn um sein gemästetes Kalb zu bitten oder eben darum, wonach dich dein Herz sehnt. Freude ist im Himmel, wo ein Mensch mitten im Vaterhaus zum Vater läuft und es diesem Vater erlaubt, ganz Vater sein zu dürfen. Freude ist im Himmel über die, die ihren Glauben nicht wie der ältere Sohn abarbeiten, sondern sich von ihrem guten Hirten nach Hause tragen lassen. Amen. Und ich bete mit uns. Vater, danke, dass das wahr ist, dass wir bei dir ein Zuhause haben. Schon jetzt danke für deine unendlich große Liebe. Und danke, Jesus, dass du dich aufgemacht hast, um uns wie jenes verlorene Schaf zu suchen und zu finden und heimzuholen. Vater, so stehen wir jetzt vor dir und wir können es nicht begreifen, sondern nur das eine tun, in deine ausgestreckten Arme zu laufen. Vater, ich komme jetzt zu dir.